Hallo und herzlich willkommen zu Force of the Talk Germany Folge 66. Servus, Phil.
Hi.
Ja, noch drei Folgen, dann wird's pervers.
Oh yeah. Ja, da widert sich schon, glaube ich,
Für
gemeldet,
den
dass er da bei der
weiblichen
Folge.
Part, ja, für den weiblichen Part der Folge 69.
Ja, der will da mitmachen.
Ja, Leute, GPs rücken immer näher. Letzte Woche haben wir sehr ausgiebig dann noch darüber, oder beziehungsweise fast nur ich, darüber gesprochen, was so im Meta für Decks vorkommen könnten, werden oder was man spielen sollte oder kann. Jetzt gehen wir noch einen anderen Schritt, weil ich habe nämlich von ein paar Leuten gehört, dass ihnen das gefallen hat. Heute gehen wir auf einen Schritt ein, wo der Philipp auch wieder mehr mitreden kann und wo eine rege Diskussion sogar ziemlich erforderlich ist. Und zwar reden wir über das Sideboard. Wir bauen euch jetzt halt kein Sideboard für ein spezielles Deck, sondern wir werden jetzt halt so die Meta-Decks so ein bisschen durchgehen und was man dagegen boarden könnte, was dagegen gut ist, was man dagegen tun kann. Also das ist gerade so jetzt halt unsere Agenda für heute.
Klingt gut. Was soll ich jetzt auch sagen? Klingt nach
Weiß
einem
nicht, ich
Plan.
rauche Shisha, deswegen, wenn ich Shisha rauche, redest du.
Ja, und weil ich genau immer weiß, wann du Shisha rauchst.
Ja, wenn ich still
Sonst
bin.
redest du immer.
Genau, richtig. Nur wenn ich was in der Fresse habe, rede ich nicht. Ja, so schaut's aus.
Ma
Nee,
und
also.
ma und selbst manchmal selbst dann, das ist das Problem.
Ja, genau.
Und
Wir
alle
fangen
anderen
jetzt
Shisha.
heute erstmal mit dem Violet-Deck an. Weil Violett ist ja jetzt ein sehr hohes Thema. Ja? Also nicht nur, dass wir jetzt sagen, man muss auf Violett aufpassen, sondern Violett, wenn man jetzt auf Antep ein bisschen schaut, wird sehr viel von den Italienern getestet. Wenn man hergeht und so die amerikanischen Posts ein bisschen nachvollzieht, dann sieht man so, ja, okay, Amis werden wahrscheinlich am kommenden Wochenende 90% Violet spielen, ja, weil es Amis sind, weil sie gute Decks nicht spielen können und weil sie halt einfach schnell draufhauen wollen. Und jetzt ist halt die Sache, vor was muss man aufpassen und was kann man dagegen tun? Ich glaube, die Hauptkarten, wovon man aufpassen muss, ist einmal Violet selber, weil der Herrscher sehr schnell den Gegner töten kann. Einmal Bahamut, also Atomic Bahamut, weil der halt auch sehr, sehr krass ist und die Atomic Turbulence. Für alle, die jetzt die Turbulenz oder Atomic Bahamut nicht kennen, also Atomic Bahamut sollte jeder kennen, der sich jetzt mit Meta befasst. Also alle, die jetzt halt gerade nicht sich mit Meta befassen oder so, die brauchen jetzt eigentlich heute auch nicht wirklich zuhören, weil Sideboard ist wirklich nur für Turniere interessant. Geht es aber um die Atomic Turbulence, die vielleicht nicht jeder Atomic-Spieler auf dem Schirm hat. Und zwar kostet sie ein rotes Mana, ist Quickcast. Und sagt im Endeffekt, der wichtigste Teil ist, wenn du drei Karten, drei verschiedene Atomics abgeworfen hast, kann dein Gegner für die ganze Runde nichts mehr spielen. Und das ist jetzt eben das Problem, weil wenn du das nämlich jetzt vor Untap macht, nuke dir deine Möglichkeit, dass du irgendwas noch spielen kannst, dann kommt eben der Atomic Bahamut schnell aufs Feld und kann dir dann 4000 Damage machen, was halt einfach in den meisten Fällen für einen Kill reicht. Und die Atomic Turbulence würde dir davor sogar auch nochmal 1000 Schaden machen. Also 5000 Schaden kommen in einem Turn, wo du nicht reagieren kannst. Und jetzt ist halt die Frage, was tut man dagegen? Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Man könnte jetzt zum Beispiel hergehen. Oder nee, fangen wir anders an. Phil, was würdest du gegen die Turbulence machen? So einfach gesprochen mal.
Naja, also wie du schon gesagt hast, mit dem Abwerfen, Turbulenz ist ja jetzt das mit dem Abwerfen und ich kann nicht mehr reagieren.
Genau.
Oder Turbulenz ist das Ganze, weil ich habe den Begriff Turbulenz jetzt nicht ganz verstanden.
Atomic
Aber gut,
Turbulence ist
okay, die
eine
heißt so, okay,
Karte.
das ist die
Ja.
eine Karte, genau. Also, was wir schon so ein bisschen getestet haben, was natürlich schon teilweise im Main funktioniert, was man jetzt auch wahrscheinlich im Sideboard haben sollte, ist eigentlich die eigene Karte, die Atoms ja auch spielen, nämlich die Karte, die den Friedhof entfernen kann, weil ja, okay, ich kann jetzt gerade mal, also es ist eine erste Idee, ich kann danach nicht mehr reagieren, aber für die Turbulenz sind es ja schon Kosten, dass ich das ja abwerfen muss. Und dann habe ich einen relativ vollen Friedhof. Und wenn ich jetzt meistens Angst habe, dass mein Gegner jetzt nur noch einen Mana hat und er den direkt den Barmutter hinterher spielen könnte, und ich immer für einen Mana einfach hergehe und sage, okay, dafür entferne ich dir jetzt noch bevor die Karte resolved, entferne ich dir deinen Friedhof, dann kann ein Bahamut nicht mehr casten, weil er nicht mehr genug hat. Das bedeutet, er bräuchte wieder extra Mana oder extra, also extra Mana und extra Ressourcen, um das entweder aufzuhalten, was aber im Violet eigentlich gar nicht so gut geht, beziehungsweise um den kleinen Healing Robot zu spielen oder halt irgendwie eine weitere Karte, um wieder seinen Friedhof voll zu füllen, irgendwie anders. Also das wäre mal schon eine Art, um es zu verhindern oder aufzuhalten oder zumindest zu verzögern. Natürlich andere klassische Variante, einfach countern und dann hoffentlich genug Mana haben für den Barmut, was am meisten schwieriger ist. Deswegen, beste Art ist wahrscheinlich wirklich das. Es gibt natürlich auch noch ein paar Sachen eben mit aktivierten Fähigkeiten, wenn man eben das Institut hat, weil dann kann man das auch einfach noch machen, also ohne die, also die, das Institut zu aktivieren, also seinen Herrscher zu tappen und ins entfernen, ist genauso gut wie diese Lehre zu spielen. Ja. Und nachdem genau, das meistens relativ früh gemacht wird, sag ich mal so, hat der Gegner auch meistens nicht dieses ein, zwei Mana mehr, die er bräuchte, um das wieder zu verhindern oder um da zurückzukommen.
Genau, und jetzt muss man nochmal kurz als Info haben, wenn er diese Atomic Turbulence macht und diese zusätzlichen Kosten zahlt, ist es eben schon bei der Aktivierung, dass er diese drei Atome in den Friedhof legen muss. Und das bedeutet eben auch, dass die Lehre oder das Institut diese drei zusätzlichen Karten auch noch mit entfernt. Also wenn die Atomic Turbulence dann immer noch resolved, dann hat er wirklich gar keine Karten mehr im Friedhof. Das ist immer so ein bisschen, weil ich habe nämlich jetzt auch schon oft gegen Violet gespielt und viele haben dann immer den Fehler gemacht, so, ja, Violet-Effekt, werft die Karte ab. Ja, und dann sagen sie ja, Effekt ist an der Kette und legen die Karte aufs Feld. Dann sage ich, ja, okay, ich remove die Karte und dann legen sie die Karte in den Friedhof. Sage ich, nein, 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 du hast sie schon discarded. Sie liegt im Friedhof und dann kommt ihr Effekt. Also die liegt nicht irgendwie auf der Kette, sondern da liegt nur der Effekt auf der Kette. Und das ist eben bei der Atomic Turbulence dann genauso. Du wirfst die Karten schon ab, obwohl die Atomic Turbulence noch gar nicht resolved ist. Also wir haben jetzt einmal die Möglichkeit, eben den Friedhof des Gegners in Response zu entfernen. Wir haben die Möglichkeit, genug Counter zu haben und genug Mana offen zu haben, um eben seine kompletten Plays wegzubekommen. Also im Sinne von, wir countern die Turbulence und wir countern den Bahamut, der da kommt. Und dann haben wir eben noch eine andere Möglichkeit, weil wir wissen ja, dass das Ganze 5000 Damage ist, das er hinbekommt. Wir müssten jetzt halt einfach 5100 Leben haben, so nach dem Motto, um da vielleicht wieder rauszukommen. Das bedeutet, man könnte dann sowas wie zum Beispiel Duet of Light spielen, die uns 2000 Leben gibt. Also man könnte versuchen, einfach sich so weit hoch zu heilen, dass man eben aus diesem ersten Swing raus ist und dann versuchen, im nächsten Runde wieder zurückzukommen. Weil er für den Bahamut ja auch erstmal die Karten wieder entfernen muss.
Man könnte einfach Almerio spielen. Teilweise
genau, für die Six Sages Decks. Auf jeden Fall, wenn man jetzt nicht unbedingt Almerius im Main schon spielt, aber könnte man Almerius im Sideboard spielen, so wäre man dann auf jeden Fall aus diesem ersten Swing komplett draußen, was natürlich auch sehr schön ist. Dann gibt es halt noch so ein paar andere Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt nicht die Möglichkeit, sowas zu machen. Dann könnte man sagen, zum Beispiel die Road von Faria, wenn die auf dem Feld ist, kommt nämlich der Bahamut getappt aufs Spielfeld. Ist auch eine sehr interessante Karte dagegen. Oder zum Beispiel die Fantasieblume, mit der man, wenn man einen Herrscher tappt, einfach einen Resonator oder Verstecker vom Gegner wegtappen könnte. Also es gibt mehrere Sachen. Problem ist halt bloß bei den Zusätzen immer, dass der Gegner die Aegis spielt. Das Atom Aegis hat nämlich die Fähigkeit, wenn es das Karte wird, dass ein Zusatz zerstören kann. Und einen Zusatz sieht der Gegner. Das heißt, der Gegner kann sich darauf einstellen. Also, wenn er jetzt den Zusatz nicht wegbekommt, wird er diesen Move dann wieder nicht machen. Was aber dann wieder bedeutet, dass er erstmal die Antwort finden muss und dann das Ganze durchzieht. Also, das kauft einem vielleicht dann auch wieder Zeit.
Ja. Also, er hat auch schon gesagt, natürlich, das Institut ist wahrscheinlich am einfachsten wegzubekommen für Violet, weil man braucht nur eine Aegis-Discard, aber wie gesagt, man kann ja mal damit auch am häufigsten und eigentlich Mana-effizientesten, vor allem in den Doppeldecks, also Herrscher-Decks, also in den Six-Age-Decks, kann man das immer sehr gut wegnehmen, sagen wir es mal so. Aber ja, also man muss einfach schauen, wie gesagt, die mit einfach healen ist eigentlich auch ganz gut, weil die meisten Violet-Decks jetzt, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur diesen Plan Barmut und Ende und meisten noch, okay, ja, ich mache noch eben den Silence Move und du kriegst, sind ziemlich genau 5000 und sonst eigentlich nicht mehr viel dahinter haben, meistens, sagen wir es mal so, vom Damage Output. Also
Genau.
ja.
Viele andere Möglichkeiten hast du jetzt halt eigentlich nicht mehr, um darauf zu reagieren. Du könntest eben noch viel über aktivierte Fähigkeiten reagieren und da gibt es zum Beispiel die Kusanagi Motoko aus Ghost in the Shell Set. Die hat nämlich für 2 Mana die Dive Ability, dass du den Resonator wieder zurück auf die Hand schickst. Also du könntest auch mit solchen Karten den Bahamut aufhalten, obwohl der Gegner eine Atomic Turbulence gemacht hat.
Ja, genau. Also was ich gesagt habe, so eben mit aktivierten Fähigkeiten, die halt immer noch gehen, muss mal schauen, was es da alles gibt und was da möglich ist. Weil du schon gesagt hast, die Bounce Motoko könnte da eigentlich relativ helfen. Wir haben auch zuerst eine andere Überlegung auch gehabt, weil wir jetzt uns nochmal eben diese Explosion, diese Silence-Karte mehr oder weniger nochmal durchgelesen haben. Wenn der Gegner nicht dich anzählt, sondern das Board, dann zerstört er von beiden das Board. Also das wäre, wenn er halt ein bisschen einen Fehler macht. Also natürlich, oder sagen wir es mal so, Violet spielt auch teilweise nicht so viele Resonatoren, weil wenn er nur ein Bahamut draußen hat, gibt es noch den Togusa und Aramaki oder so.
Genau,
Aramaki und
Aramaki und
Togusa.
Togusa, genau.
Das ist ja Aramaki zuerst. Wo man auch für zwei die Dive-Ability hat, dass der Gegner einen Resonator banishen muss. Also
Genau.
auch so könnte man dann ein Bahamut gleich wegbekommen.
Und da ist dann auch wieder die Sache, der Gegner, also das Violet-Deck spielt eigentlich keine oder kaum Resonatoren, die Quick-Cast haben. Und dadurch ist es eigentlich meistens relativ sicher, dass wenn er nur den Bahamut spielt, dass der Aramaki das wegbekommen könnte. Aber wenn der Gegner halt diesen Aramaki-Play im Kopf hat, dann wird er halt davor dann immer versuchen, dass er noch eine Tiny Violet spielt oder ähnlichem. Also deswegen ist das
Ich
immer so
glaube
ein
auch, dass
bisschen.
da der Bounce fast sinnvoller ist, weil sie einfach gleich viel kosten, vom Ausspielen her. Natürlich, Aramaki Dugusa ist dann eine sehr geile Karte für in der Aus- und Spiel. Also, er hat noch eine, weil er noch eine Ankunftsfähigkeit hat, wenn du wieder vom Dive spielst, weil das wäre für lange Games wieder sehr sinnvoll. Aber ich glaube, dass es halt gegen so ein Deck Violet reicht, weil meistens, wenn er das macht, probiert er wirklich für den Kill zu gehen. Wie gesagt, die Explosion oder ich weiß nicht, ich kann das nicht aussprechen, aber die Silence Move ist einfach, kostet den 4 Handkarten und dann den Bahamut ausspielen, mit dem Bahamut meistens sich noch Sachen entfernt, vielleicht gar nicht mehr so viele im Friedhof hat, und du ihn einfach wieder bounce und er so, okay, passt, ich kann ihn nicht nochmal ausspielen, weil ich habe Mana genau so runtergespielt. Oder selbst wenn er wirklich noch einen Mana übrig hätte, so ja, er kann vielleicht nicht nochmal einen Bahamut casten. Also.
Genau, und dann kommen wir noch zu einer letzten Möglichkeit, wie man das Ganze aufhalten kann. Und zwar ist es entweder ein Abdul auf dem Feld haben, der über 1000 Defense hat, plus einen flugfähigen Blocker über 1000 Defense. Weil dann kommt nämlich nicht die Fähigkeit vom Bahamut, der dein Feld zerstört. Und der auch in deine Resonatoren keine Fähigkeiten verlieren lässt. Oder eben die Möglichkeit, dass du hergehst und sagst, okay, ich mache erst die Necronomicon Barrier auf den Atomic Turbulence, sodass der Bahamut eben nicht die Fähigkeit hat, dein Feld wegzuschießen und dann musst du halt einen flugfähigen Blocker haben, der die Turbulenz überlebt. Und das ist halt dann immer so die Sache, wenn der Gegner eben jetzt mit der Turbulenz dich selber angezielt hat, dann tötet er dein Feld ja damit nicht. Und das bedeutet dann wieder, dass die Resonatoren, die du auf dem Feld hast, durch diese Necronomicon Barrier eigentlich geschützt sind und du den Bahamut blocken kannst. Da reicht dann schon eine Mikage Rhea aus, die dann da die 400 Damage wegblockt, sodass er nur noch 3-6 Schaden macht und dann du wieder 400 Leben bekommst. Da sind wir aber auch wieder bei dem Thema, dass du dann mindestens 5000 Leben haben musst in diesem Moment. Genau. So, mehr Möglichkeiten, das Ganze aufzuhalten, wüsste ich jetzt eigentlich nicht.
Ja, gibt es jetzt mal direkt so, fällt mir nicht auf die Schnelle ein, aber eigentlich sind es eh schon ein paar Sachen, kann man schon gut sagen. Also von
Genau.
dem her.
Dann würde ich gleich mit dem nächsten Thema anfangen, was auch ziemlich aggressiv ist. Und zwar haben wir dann das Burn Deck. Und so wie wir es ja schon kennen, dieses Miles, Moidat Burn, Miles Fizing, Miles Almeris, also alle so diese irgendwie so in diese Burn-Richtung gehen oder das Welser Matchstick oder wenn er jetzt auch noch einer Lilias spielt oder sowas oder ein Reflect Refrain Burn, also alles sowas so in die Richtung Burn geht. Da kann man natürlich auch einmal sagen, dass man mit Healing auch wieder gut gegen arbeiten kann, also wenn man selber dann Almerius hat oder Dread of Light macht und solche Sachen, also sowas, was wir schon bei Violet gesagt haben. Aber gegen die reinen Burn-Decks gibt es noch eine weitere Sache, und zwar die rote Hexe, die nämlich sagt, dass jeglicher Schaden, der von roten Fähigkeiten oder von roten Sprüchen, die dein Gegner kontrolliert, zugefügt würde, eben verhindert wird. Deswegen wird auch Burn wahrscheinlich im aktuellen Meta nicht mehr so wirklich vorkommen. Und deswegen würde ich jetzt Burn auch nicht mehr groß weiter in Betracht ziehen, weil diese Karten halt einfach viel zu stark gegen Burn sind. Und ein rotes Mana wird durch die ganzen Dual-Color-Stones und durch den Six-Sages-Stone jeder irgendwie mit im Sideboard haben können, der Angst vor Burn hat.
Genau. Ja. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, auch gerade erwähnt, weil das haben wir ja vorher vergessen. Also, natürlich ist die Karte auch gut gegen das Violet Deck, weil dann einfach nichts von dem, was er gemacht hat, von dem Burn funktioniert. Natürlich,
nee, das stimmt nicht.
Das Problem ist, Barmut ist halt immer nach unten. Das ist halt, also nimmt er zuerst die Fähigkeiten weg, gell?
Ja, stimmt. Richtig.
Du kannst ja nicht mehr casten, ja. Ja, das war das. Ja, ich denke schon wieder zu blöd nach. Aber. Ja, und im Endeffekt geht es ja beim vorigen Spell um Silence Move Spurt. Ja, stimmt. Ach. Aber wie du hast es schon gesagt, gegen die Agro-Decks ist es wahrscheinlich einfach eine verdammt gute Karte, weil die kaum Optionen haben, die wegzubekommen danach oder irgendwas zu machen. Die müssen dann wirklich nur noch auf ein altes, klassisches Agro gehen, was ja momentan eigentlich gar nicht vorhanden ist oder kaum. Und damit kann dann eigentlich jedes Deck relativ gut umgehen mit einem klassischen Aggro. Vor allem, wenn das nicht der Hauptplan vom Deck gewesen ist. Frage ist natürlich, ja, du hast gesagt, es gibt viele Steine, die das machen, womit man halt auch alle Multicolor hat. Die Frage ist natürlich, ob man die immer so früh bekommt bei den meisten Decks. Und nicht alle können das machen. Und es haben jetzt ja nicht viele, haben jetzt Rot wirklich in ihrer Deckfarbe drinnen. Aber ja.
Genau, ich aber glaub, da gibt es dann halt auch wieder möglich. Ganz viele Möglichkeiten. Also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe also kein Rot im Mainboard, dann ich möchte die Karte trotzdem schnell da haben, dann könnte ich einfach Fizing's Awakening noch mit ins Sideboard packen, mit dem ich ihn für 2 Mana reincheaten kann. Ich könnte mit Melfi meine Mana-Farben fixen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt da noch auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man das Ganze verbessern kann, um diese Karte schnell aufs Feld zu bekommen. Also deswegen sage ich halt, Burn ist, glaube ich, nicht mehr so das Thema, und ich glaube auch, weil die Leute diese Karte im Hinterkopf haben, werden die Burn-Spieler da eher einen Schritt zurück machen und sagen so, ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ja.
Und ich würde auf jeden Fall im Sideboard 1 oder 2 davon mitspielen. Also das wäre auf jeden Fall... glaube ich, gut.
Also jeder, der es gut machen kann, kann die gut, glaube ich, mitspielen. Ist halt natürlich noch immer noch ein Call, weil dann ist halt die Frage eben wieder so, ja, wenn kaum noch Burn-Spieler da sind, dann brauche ich sie ja nicht. Und dann geht es aber, ist wieder so diese Meta-Call-Frage und das hin und her. Aber ich glaube, wenn man 1, 2 davon im Sideboard hat, wenn man noch so ein bisschen Platz hat und man sich generell denkt, okay, ich habe eigentlich teilweise Probleme gegen Burn, wenn es soweit wäre, dann spiele ich die einfach.
Genau. So, damit hätten wir dann diese Burn- oder Aggro-Sachen so ein bisschen geklärt, sage ich jetzt mal. Natürlich, wir gehen jetzt nicht auf jede einzelne Facette ein, die jetzt so ein Aggro oder Burn noch hat, weil man muss natürlich auch auf Violet aufpassen, ja. Aber Violet kann man immer noch handhaben, ja. Also es reicht ja schon, wenn ich eine Faurecia da habe, die flugfähig Barrier hat, weil dann tut sich die Violet schon schwer, da noch durchzukommen. Also da gibt es halt dann wieder mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. So, dann als nächstes auf unserer Liste steht auch noch ein interessantes neues Deck, und zwar Wolfgang. Bei Wolfgang wissen wir ja, dass er sehr viel über die aktivierten Fähigkeiten geht. Gegen die aktivierte Fähigkeit gäbe es dann die Witch of the Pointy Head, die diese Fähigkeit negieren kann. Oder eine sehr gute Sideboard-Karte gegen Wolfgang ist die Schwarze Hexe. die nämlich einfach sagt, dass der Gegner das Deck nicht mehr durchsuchen kann. Und das ist für Wolfgang schon sehr, sehr hässlich.
Man kann auch ehrlich gesagt sagen, jede Art und Form von irgendwie Zusatzremoval tut Wolfgang teilweise im richtigen Moment schon echt, echt weh. Das haben wir bemerkt. Aber du hast schon gesagt, die Black Witch ist dann noch einmal sehr stark. Natürlich, die Wolfgang-Decks sind auf die gefasst und werden natürlich auch Sachen spielen, also leichten Removal, um die wegzubekommen. Problem ist halt meistens nur, Black Witch ist momentan so eine Karte, die man schon einfach im Main spielt momentan. Es ist nicht nur eine Sideboard-Antwort. Teilweise wegen ihrer Eigenschaft von der Black Witch eben mit ihrem Seal spielen zwei, teilweise ja noch welche im Sideboard. Und wenn du dann wirklich dann geschafft hast, gegen Wolfgang vielleicht am Anfang ein bisschen aufzuhalten und er dann irgendwann hergeht und sagt, okay, pass, ich spiele eine Black Witch, Black Witch, Black Witch, so eine Art. Und holt sich voll viele rein. Ist natürlich dann schwierig, weil der meiste Removal von Wolfgang dann eher Single-Target ist. Ja, er hat diesen einen Zusatz, diesen Bau, also diesen grün-schwarzen, mit dem er Debuff gibt, aber wie gesagt, wenn man halt einfach noch Edition Hate hat und vielleicht gerade den einmal zerstört und hergeht, okay, passt.
Genau, das dann ist der Fünfte Wald, den gerade eben der Philipp meint, der was die feine Battle Ability auf das Feld vom Gegner legt. Also Black Witch ist eine sehr gute Karte gegen jegliche Zusatzremoval, ist eine gute Sache dagegen. Auch eine Möglichkeit, einfach den Terminus zu töten, ist auch auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, gegen das Deck dann zu gewinnen, weil das Deck hat halt im Endeffekt fast nur diese Möglichkeit, schnell zu töten. Es gibt natürlich dann noch diese Control-Varianten, die mit dem schwarz-blauen gefallenen Engel spielen, die versuchen deine Hand die ganze Zeit zu discarden, aber da ist auch wieder einfach ein Resonator-Removal auch ausreichend. Es gibt aber noch eine sehr, sehr spicy Tech-Karte für Sideboard. Wenn man jetzt sagt, okay, Wolfgang, erwarte ich viel und man kriegt jetzt die Farben schwarz, rot und blau relativ schnell zusammen, dann gibt es nämlich die schöne Karte Necronomicon, Buch der äußeren Welt. Das ist nämlich die Karte von dem alten Wolfgang. Die erste Fähigkeit ist für uns erstmal vollkommen irrelevant. Die zweite Fähigkeit, das ist eigentlich das, was uns dann sehr, sehr in die Hand spielt. Und die dritte Fähigkeit ist eigentlich nur noch interessant, wenn du Cthulhu noch mitspielen solltest. Aber es geht um die zweite Fähigkeit, die sagt, nicht Verstrecker, nicht Resonator, Spielobjekte, die den Gegner kontrolliert, verlieren alle Ankunftsfähigkeiten. Und da ja sehr viele von den Zusätzen, die der Gegner reinholt, Ankunftsfähigkeiten haben oder zumindest die wichtigen wirkliche Ankunftsfähigkeiten haben, kann das Necronomicon Buch der äußeren Welt das Deck komplett lahmlegen.
Ja, glaube ich auch, weil ich glaube, Wolfgang hat jetzt nichts geplant, selber jetzt mal im Main oder im Sideboard, wie er sowas wegkriegen könnte. Weil, also, wir haben gesagt, es hat ein bisschen Removal Resonatoren, so noch sprüchemäßig, aber dann sind die Zusätze die einzigen, die noch removen könnten und wenn die halt den Ankunftseffekt nicht haben, weil Amadeus, diese Stadt, ist ja das Einzige, was mir gerade einfällt, was diesen Ankunftseffekt hätte zum Removalen. Und das würde dann genau das verhindern. Ist natürlich eine interessante Idee, an die habe ich jetzt zuerst noch gar nicht gedacht. Wahrscheinlich, weil sie auch einfach noch zum alten Wolfgang gehört und deswegen da schon nicht immer Spieleinsatz oder Spielzeit sagen wir, so bekommen hat. Und die Trippelfarbe ist natürlich auch relativ schwierig hinzubekommen. Aber eine sehr, sehr interessante Idee, muss ich schon sagen.
Da muss ich zum Beispiel sagen, die Trippelfarbe habe ich auch schon ein bisschen überlegt gehabt. Und wenn du zweiter Spieler bist, kannst du mit der Karte und einer weiteren Karte auf der Hand die Karte eigentlich Turn 1 immer ausspielen. Und zwar, du brauchst nur Fietzing spielen, deine Coin und Melfi. Genau, weil dann muss halt dein Stein, der erste, den du triffst, entweder blau, rot oder schwarz erzeugen können, dann kannst du mit Melfi über Coin und Feetsing die anderen beiden Farben erzeugen und kannst die Karte direkt ausspielen. Also gerade für Decks, die jetzt halt ein Feetsing-Deck spielen, finde ich, macht diese Karte sehr, sehr interessant im Sideboard gegen Wolfgang.
Ja, das stimmt schon, okay. Ja.
Genau.
Könnte man das wirklich als Sideboard in dem Fall sehen, natürlich.
Okay, ja klar, also wenn man jetzt sagt, so, man möchte was gegen Wolfgang haben, weil man viel Wolfgang erwartet und man es reicht einem nicht den normalen Zusatzremove, den man hat oder die Kill-Möglichkeiten, dann ist es halt eine recht legitime Sideboard-Karte. Ja. Oder wenn dein eigenes Deck zum Beispiel kaum Removal für Resonatoren spielt, so kann man halt das gefallene Paradies schon mal aufhalten und ähnliche Sachen. Deswegen finde ich interessant.
Weil dadurch müsste halt Wolfgang selber auch nochmal im Sideboard Edition Hate spielen oder generell Sachen, sowas, was er jetzt nicht unbedingt zuerst geplant hätte, was man jetzt vielleicht dann doch teilweise reingeben müsste, aber was dich halt. Also, man müsste vielleicht irgendein Removal reingeben, sowas wie Light of Resin Revive, was halt eben weiß-rot ist, weil du, okay, ich kann halt den Surz entfernen. Ich glaube, du kannst ja bis zu drei Kosten entfernen, die
Genau,
Karte
richtig.
kostet genau drei Spot. Man kann im Notfall auch immer noch in Siegen entfernen, falls sowas noch gespielt wird. Oder auch einfach Resus mit drei oder weniger, was ja auch doch häufig noch irgendwo vorkommt. Also so eine universell einsetzbare.
Ich glaube zum Beispiel auch, dass das Wolfgang-Deck selber gar nicht so viel Zusatz-Removal auch im Sideboard wirklich spielt, aus dem Grund hin, weil er eigentlich mit einem
Eben, spielt er nicht.
Amadeus selber ja auch Zusätze wegbekommen kann.
Genau, meine ich ja. Er spielt ja nicht, aber so aus dem Sinne müsste man es dann vielleicht teilweise sich überlegen. Und das meine ich ja,
Richtig.
das tut jetzt dem Wolfgang-Deck nicht gut, dass es jetzt so gesehen, oh, ich muss noch einmal gegen was Neues herangehen.
Ja.
Also, ja, ist natürlich, tut keinem Deck gut, aber es tut dem Meta gut, wenn du sagst, okay, ich kann mit vielen verschiedenen Arten Decks aufhalten. Ne?
Genau.
Das macht es ja auch schwierig, aber auch interessant.
Dann machen wir ein ganz schnelles Thema und zwar Ragnarök. Also über Ragnarök selber könnte man jetzt wieder viel reden. Das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt gehabt, dass es
Ja.
so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses Deck zu spielen. Aber es gibt zwei Sideboard-Karten gegen Ragnarök, die halt explizit gegen Ragnarök sind und die auch wirklich super sind. Und zwar einmal, das muss ich haben für zwei Blau, dass du die obersten sieben Karten des Decks deines Gegners anschaust. Und wenn da nur unterschiedliche Karten sind, kannst du eine Karte davon wählen und diese Karte kostenlos ausspielen. Das ist in dem Fall gut, weil Ragnarök hat alles nur als One-Off, das heißt, ihr könnt ihm wichtige Sachen schon mal wegnehmen und ihr könnt diese Karten zu eurem Vorteil nutzen. Was ein Ragnar zum Beispiel schon wieder sehr, sehr wehtut, weil er muss dann wieder gegen seine eigenen Karten spielen und je nachdem, was ihr erwischt, könnt ihr richtig gute Karten erwischen. Also deswegen ist es eine gute Sideboard-Karte und dann die andere Seite, die andere Karte, ich weiß es gerade wieder nicht, wie die Karte heißt, ich glaube, der Endkampf gegen Ragnarök.
Ja.
Irgendwie sowas hieß sie für zwei Weiß. Wenn du gegen Ragnarök, also wenn der Herrscher vom Gegner Ragnarök ist, kannst du die Karte sogar kostenlos ausspielen und sagt einfach, dass Spielobjekte, die du kontrollierst, nicht aus dem Spiel entfernt werden können bis zum Ende des Spielzugs. Und diese Karte ist halt dann interessant, wenn ihr selber sehr viele Resonatoren aufbaut oder auf Zusätze spielt, weil der Ragnarök hat ja einmal die Fähigkeit, dass er alle deine Zusätze aus dem Spiel entfernen kann. Oder die Fähigkeit, dass er alle deine Resonatoren aus dem Spiel entfernen kann. Und da ist die Karte halt eine gute Sideboard-Karte dagegen, wenn ihr selber eben auf sehr viele Zusätze spielt. Also wenn ihr selber Wolfgang gegen Ragnarök jetzt spielen würdet. Oder wenn ihr ein Lykion-Deck seid und nicht möchtet, dass das Ragnarök-Deck euch die kompletten Zusätze aus dem Spiel entfernt. Genau.
Glaube ich, trifft es ganz gut. Also, die Sideboard-Karten sind wahrscheinlich sehr, sehr gut einfach. Und Ragnarok selber, was er für ein Sideboard-Spiel ist, einfach so: ich schaue nochmal, welche 15 Karten ich noch nicht im Deck habe, irgendwelche und haue sie rein. Nein, eine wichtige Idee oder Gedanke beim Ragnarok, also weil ich jetzt gleich so gemalt ist, er hat ja die Restriction nur im Mainboard, aber nicht im Sideboard. Das bedeutet, wenn man eine Black Witch im Mainboard spielt, was man tun sollte, und dann das Siegel gebrochen hat, dann kann man einfach nochmal drei weitere Black Witches reinlegen und noch eine weitere Witch, die man jetzt gerade haben möchte.
Genau.
Also von dem her
Das
auch
bedeutet
sehr
zum
interessant.
Beispiel die Pointier, die man ja eh schon im Mainboard auch spielt, kann man dann auch nochmal im Sideboard
Sideboard
mitspielen.
spielen, genau.
Dann kann man hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt das Burn-Matchup hässlich finde, dann spiele ich zweimal die rote Witch im
Genau.
Sideboard, boarde die eine Witch ins Mainboard dann rein und kann dann die andere mit der Black Witch von Out of Game, also vom Sideboard auch wieder reinholen. Das funktioniert mit jeder Witch, deswegen ist auf jeden Fall sehr interessant, was man damit noch anstellen kann. So, damit hätten wir dann das auch noch abgeklärt. Dann kommen wir zu einem Deck, was im letzten Format das Format sehr, sehr dominiert hat. Und zwar dieses Extra-Term-Deck mit Fizing und Almerius. Hier muss man erst nochmal sagen, was macht das Deck so stark? Das Deck macht so stark, dass du mit dem Urteil von Almerius die ultimative Haltung, den Zusatz vom Friedhof aufs Feld holen kannst und hiermit dann jetzt halt hergehen kannst und einen extra Zug generieren kannst für umgerechnet 2 weiße Mana. Natürlich braucht das Ganze ein bisschen Setup, dass ich mit der Mikage Rhea im Vorfeld die ultimative Haltung auf dem Friedhof gelegt habe. Und genau hier sind wir jetzt halt wieder an dem Punkt, wo wir eben einem zum ersten Mal angreifen können. Und zwar, wenn er die Mikage Rhea ausspielt, könnt ihr auf das Ausspielen oder auf den Effekt hin eine Black Witch auf das Spielfeld legen. So darf er sein Deck nicht mehr durchsuchen und kann sich die ultimative Haltung nicht mehr auf den Friedhof legen, was ihn schon mal sehr verlangsamt.
Ja.
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist natürlich jeglicher Gravehate wieder und das letzte Mal hatten wir nur Institute und Mowering Angel. Jetzt haben wir nochmal die Lehre, die nochmal dasselbe macht. Also es gibt eine weitere Antwort, wo dieses Deck eben aufpassen muss.
Und da hast du es jetzt eigentlich auch schon richtig vorher gesagt, dass ja Violet wahrscheinlich vor allem von den Amerikanern viel gespielt wird und es ist auch so ein gutes Deck an sich und wird wahrscheinlich auch in Europa viel gespielt werden. Und wenn einfach so ein neues Deck in die Meta eindringt und du sagst, ja, ich kann halt gefühlt für 0 Mana, weil jeder weiß, dass man halt fast immer eine Merrill Bell entfernt hat, kann ich für 0 Mana mit einer aktivierten Fähigkeit einfach deinen Friedhof entfernen, wenn ich möchte. Und nachdem ja alles von dem irgendwie teilweise einfach nur ein Trigger ist, also die Sachen, also natürlich, wenn sich Mikage Rhea schon ein Sigurd rauslegt in seiner Main Phase, den Sigurd castet, kann man nicht viel machen. Aber ich sag, wenn er sich die Final Stance rauslegt, dann lass du es einfach mal. Du kannst ja wirklich den einen Zug abwarten, wo er hergeht, okay, ich möchte urteilen und mein Target ist mein Final Stance und du so, okay, ich habe keinen Mana offen, weil ich halt selber vorher aggressiv gespielt habe. Ja, ich werfe mal eine Leere ab. Für 0. Mehr oder weniger. Und entferne den Friedhof, damit auch dein Target. Also, ja, es...
Dass das Deck vorkommt, wird geringer werden, aber ja. Man sollte sich jetzt nicht darauf verlassen und sollte auf jeden Fall irgendwelche Sideboard-Optionen noch mit drin haben.
Natürlich.
Da kommen wir dann zu einer Sache, die wir eben schon gegen Wolfgang auch schon spielen, das ist die Necronomicon Barrier. Die Necronomicon Buch der äußeren Welt. Das wäre eben noch eine Sache, dass man diese ultimative Haltung damit countert, ist aber jetzt halt gegen dieses Deck wirklich nicht so relevant, ja, weil man hat eben nur diesen einen Turn, wo das Ganze passiert, aber man könnte jetzt halt, wenn man sagt, okay, ich spiele die Karte eh im Sideboard, könnte man sagen, okay, ich boarde sie einfach nur zusätzlich mit rein, dass wenn ich sie schaffe, Turn 1 oder Turn 2 aufs Feld zu legen, dass mein Gegner jetzt erstmal wieder ein Removal braucht, um eben die Karte loszuwerden und dann muss er noch Mikage Rhea spielen, das Ding in den Friedhof legen und judgen. Also das ist einfach nur so, falls ihr die Karte im Sideboard spielt, könntet ihr sie gegen diesen Extrazug auch nochmal benutzen.
Und ich glaube auch, dass das, ja, also schon, dieses Necromon ist dieses Buch, dieser Zusatz, der nicht gut ist, weil du einfach ein Pair spielt und ihn zerstört.
Genau, also das ist
einfach ein Zug vorher spielt.
Auch noch aufpassen. Das muss man halt schauen, wenn er jetzt halt keine Pairs spielt, also wenn sich jetzt das Deck vom Mainboard her ändert und er keine Pairs mehr spielen sollte, dann kann man das Ganze überlegen. Aber das ist natürlich jetzt halt eher so die schlechtere Karte. Es gibt dann noch zwei weitere Karten, die ganz gut sind. Und zwar ist es die Necronomicon Barrier, die man eben auf den Cast von Mikage Rhea wieder machen kann. Dadurch verliert er die kompletten Ankunftsfähigkeiten von Resonatoren bis zum Ende des Spielzuges. So könnte man auch verhindern, dass er eben seine Final Stance in den Friedhof legt. Und dann kommen wir zu einer letzten Karte, die, glaube ich, das Almerius-Deck noch am meisten stört. Und zwar kommen wir zu Witch with a Pointy Head. Also die Hexe mit einem spitzen Hut. Denn diese Karte hat die Fähigkeit ab Siege 4, dass sie die automatische Fähigkeit von... Oder auch aktivierte, oder? Nee, kann sie nur automatisch und auch aktiviert. Da bin ich jetzt gerade...
Die Pointy Witch?
Ja.
Ja, die kann alles negieren.
Also
die
genau, kann eine automatische oder aktivierte Fähigkeit... negieren kann und das bedeutet nämlich, dass das Almerius-Deck aufpassen muss, dass es diesen Extra-Turn-Play vor dem Moment spielt, dass der Gegner Siege 4 erreicht, weil sonst könnte man mit einem grünen Mana einfach sagen, okay, deine Almerius, ich negiere den Effekt. Dadurch bleibt die Final Stance einfach im Friedhof und ja, man wird wahrscheinlich nicht so schnell nochmal einen weiteren Flip von Almerius hinbekommen. Klar, jetzt so durch die Möglichkeit mit Lars hat man nochmal die Möglichkeit, dass wenn die Almerius gestorben ist, die wieder zu heilen und dann wieder nochmal zu flippen. Oder man geht halt einfach her und reagiert auf die Ability von Final Stance und negiert dann die Fähigkeit von Final Stance. Deswegen ist das Amerius Deck jetzt so ein bisschen in Zugzwang. Es muss einmal schnell vor Turn 4 das Ganze hinbekommen. Und es muss aber trotzdem jetzt halt auf den neuen Gravehead aufpassen. Es muss auf die Black Witch aufpassen. Also deswegen, das Amerius Deck wird dadurch sehr, sehr eingeschränkt in seinen Optionen. Und genau aus dem Grund sage ich, das Deck wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel vorkommen.
Wahrscheinlich nicht mehr so häufig, ja. Da hast du recht. Genau. Nicht mehr so dominant. Es ist aber generell auch deswegen, weil wir gesagt haben, es kommen einfach wieder eine Vielzahl an neuen Decks und sie lösen halt die alten nicht komplett ab und das ist halt einfach wieder dieser Grund, also diese Idee, die wir ja generell schon haben, dass es das Meta einfach momentan eigentlich sehr gesund ist.
Genau. Jetzt kommen wir zu einem Fakt, weil wir haben jetzt Violet aufgezählt, wir haben Wolfgang aufgezählt, wir haben Ragnar aufgezählt, wir haben jegliche Burn-Decks aufgezählt, die jetzt nicht unbedingt Six Sages sind. Und das ist jetzt wieder eine Metacore-Sache und das ist eine Sache, worauf man sich vorbereiten muss, wenn man selber kein Six Sages Deck ist, hat man nämlich wieder einen ernstzunehmenden Gegner und das sind alle anderen alten Insignienherrscher. Weil, warum waren die Insignienherrscher nicht mehr so gut? Das lag einzig und allein an dem Ein-Mana grüne Antwort gegen eine Insignie und zwar der Vaser. Wenn jetzt aber ich jetzt sage, okay, pass auf, die Amis sind alles nur Vollidioten, da spielt jeder Violet, dann könnte ich ein Insignien-Deck spielen und könnte wahrscheinlich sehr schnell alle Insignien, nicht Vaser-Ruler, also nicht Six Sages-Ruler, damit rippen. Weil ich wieder diesen... Entschuldigung. Jetzt ist es wieder weg. Oder so halbwegs weg. Genau, da war ich jetzt bei dem Punkt mit den Vaser, genau. Und wenn ich selber eben jetzt ein Violet-Deck spiele, muss ich halt aufpassen, weil der Vorteil, den die Insignienherrscher durch ihre Insignien wieder haben, was Mana angeht, schon ziemlich extrem ist. Und deswegen wird es eben schwierig zu sagen, okay, ich habe einen Auto-Win dagegen. Also das hast du nicht automatisch, weil dieses extra Mana kann schon sehr hässlich sein. Deswegen würde ich sagen, muss man etwas schauen. Also ich weiß nicht, was man genau jetzt gegen die Insignienherrscher sagen kann, was man boardet, weil das Problem ist, dass es halt sehr viele verschiedene Insignienherrscher gibt und man kann nicht sagen, dass es ein allgemein Heilmittel gibt gegen die Insignienherrscher, außer du bist ein Six Sages Deck und hast Vaser. Und deswegen, da müsst ihr bloß im Hinterkopf behalten, dass wenn ihr eben ein Violet, Wolfgang oder ähnlichem seid, dass ein Insignien-Ruler euch wieder ein bisschen den Arsch aufreißen kann. Deswegen aufpassen.
Ja. Ich glaube, das ist eh schon gut zusammengefasst. Er kann einfach mana-technisch dann auf einmal viel mehr machen. Deswegen war ja auch die Idee mal von mir, dass man vielleicht mit den momentanen Karten wieder so ein Control ein Control-Faria-Deck zum Beispiel oder Lenef-Deck hinbekommt. Es ist aber echt, echt schwierig, es aufzubauen, weil, wie gesagt, du gegen manche Decks, die einfach den Wälzer dann spielen, einfach dann gar keine Chance hast oder irgendwie so einen Discard haben. Und momentan ist es irgendwie für viele Decks relativ einfach, schon so Turn 1, Turn 2 einfach schon dir zu discarden Sachen oder halt eben das alles, den Counter offen zu haben. Und du hast dann vielleicht teilweise noch gar keinen Single runterspielen können davor. Und dann wird es schon echt schwierig für dich. Es ist halt, ja, also deswegen glaube ich auch eher, wenn es ist, eine Art Faria-Deck, was ein bisschen langsamer zuerst auch angehen kann, teilweise, wenn es notwendig sein muss. Was aber auch einfach auf mehrere Insignien basiert, dass du halt eben nicht durch Battle Comes to an End einfach all deine Insignien verlierst. Sowas, was halt zum Beispiel, wenn ich das gegen Resort mache, beim Reset dann ziemlich schlecht aussieht, wenn ich das einfach mal durchbekommen habe. Oder sagen wir mal halbwegs. Er hat noch immer genug Möglichkeiten, da irgendwie wieder ranzukommen an seinen Siegen, weil es einfach Reset ist, aber es dauert für ihn auf einmal viel länger und viel schwieriger und dann, glaube ich, kommt er den ganzen Decks einfach nicht mehr hinterher, die es momentan gibt. Ich muss kurz mal weg, falls du mich entschuldigst.
Ja, klar, logisch. Da kann ich dann nur noch ganz kurz als Argument sagen, Resort wäre dann noch das einzige andere Insignienherrscher-Deck, wo ich auch noch betrachten würde, weil es einfach durch den neuen Rezzard aus dem 2.5er Set eine sehr, sehr schnelle Möglichkeit hat, das komplette Deck zu ziehen, den Gegner tot zu ballern durch eine Azazel, Healing Gimmick und Rezzard auf dem Feld. Es kann also sehr schnell den Gegner auch töten und es kann halt sehr schnell ausrasten. Vor allem gibt es eine weitere Karte, die man in Bezug auf die Insignienherrscher mit in Betracht ziehen muss. Und zwar ist das nämlich die Dolly. Die hat nämlich ja die Fähigkeit, dass wenn du eine Ability at random machst, eben nicht mehr at random machst, sondern dann wählen kannst. Und das würde bedeuten, dass wenn du sie auf dem Feld hast und noch die Random Ability offen hast, und Insignia ausspielt, kannst du dann deinen Random Pick zu einem gezielten Pick machen. Das bedeutet, du könntest beim Rezzard, wenn du eine Dolly erst auf dem Feld hast und dann die Insignia ausspielst, die Todessense, könntest du hergehen und zwei Black Wizards direkt in den Friedhof legen und hättest dann wieder vier Mana offen für deinen Turn. Also deswegen, da muss man ein bisschen schauen. Der Phil hat eben explizit dann die Faria angesprochen, weil halt Dolly sich von den Farben her in Faria um einiges besser einfügt, wie jetzt mit dem Rezzard her. Aber so diese zwei Decks, Faria oder Rezzard, wären so die Insignien-Decks, wo man so ein bisschen im Betracht haben muss, weil ich glaube, dass die Lenet-Decks nicht groß gespielt werden, also diese 12 Schutzgötter, weil das eher dann wieder ein Milest-Feezing ist, dass das Ganze besser hinbekommt. Genau. Dann ja, kommen ungefähr, wir... Genau. Ja, genau, dann kommen wir, alles gut. Dann kommen wir zu dem letzten Deck-Type, den wir noch besprechen wollten. Und zwar ist es so ein allgemeines Ding, die Lycaon-Decks. Weil ihr habt euch bestimmt gefragt, so ja, was ist denn mit Olivia selber? Und wir haben so in den Tests gesehen, dass Olivia auch zu einer Art Lycaon-Deck mutiert ist. Oder dass es halt so die beste Version ist, wie man Olivia selber spielt. Und da muss ich halt dann wieder sagen, gegen Lycaon selber gibt es kein Allheilmittel. Also es gibt keine Karte, die jetzt hat, die Lycaon-Decks sofort ausschaltet. Aber die Lycaon-Decks sind eben sehr, sehr basiert auf ihre Turn-1-Plays, in denen sie versuchen, die Lycaons aufs Feld zu bekommen. Und jetzt müssen wir erstmal rangehen, wie spielen diese Decks denn? Also wie funktionieren diese Decks? Und diese Decks werden in ihrem ersten Turn über Feezing und Stein eine Melfi ausspielen wollen. Wollen sich dann zwei grüne Mana in den Pool ziehen, wollen dann zweimal Big Show aktivieren, von der Hand aus, dass sie dann drei Spells hatten, und dann spielen sie ihre Lycaons runter. Das ist jetzt die Version, wie es das Six Sages Deck macht. Das Olivia Deck geht eben her, macht die Godart, holt ein Dolly rein, macht sich ein blaues Mana. Über Stein und das blaue Mana spielen sie dann eine Melfi und spielen dann die Big Show und dann die Lycaons. Also beide Decks versuchen erstmal im ersten Turn genau dasselbe zu machen. Und hier sind wir jetzt halt dabei, es gibt eine Karte, die das super unterbindet. Und zwar ist es die Necronomicon Barrier. Also wenn ihr einen Herrscher habt, der jetzt eine schwarze Coin ermöglicht, würde ich euch raten, diese Karte auf jeden Fall dreimal oder öfter sogar, also viermal oder insgesamt dann mit Main und Sideboard in Kombination, dass ihr dann auf vier kommen könnt, mitzuspielen. Wenn ihr natürlich ein Six Sages Ruler seid, reicht auf jeden Fall dreimal, weil, also wenn ihr Feezing als Six Sages Ruler habt, mit einmal noch mit dabei und dann zum Beispiel Bruce Ballester, hättet ihr ja die Möglichkeit, darauf gut zu mulligen. Denn wenn der Gegner dann die Melfi ausspielt, könnt ihr hergehen, die Necronomicon Barrier aktivieren auf den Cast. Dadurch kommt die Melfi zwar aufs Feld, aber er zieht erstens keine Karte und bekommt auch keinen Mana. Dadurch ist sein Zug in diesem Moment wahrscheinlich einfach beendet und ihr habt eine Runde rausgezögert, dass der Gegner eben seine Lycaons aufs Feld bekommt. Das kann man natürlich sagen, okay, dann kann es ja in der nächsten Runde wieder durchziehen. Ja, das stimmt schon, aber die Frage wird sein, hat er sich mehr wie eine Melfi gehalten? Bekommt er jetzt drei Spells wirklich in seiner Runde dann wieder hin? Das ist eben die Sache, weil die meisten Spieler halten nur eine Melfi und eine Prishir und dann wird es in der zweiten Runde, wenn sie dann keine weitere Melfi haben, sehr, sehr schwierig und komplex, ihre Lycaons aufs Feld zu bekommen. Das heißt, wenn ihr Glück habt und er keine Melfi mehr da hat, dann habt ihr eine weitere Runde, wo er nicht die Lycaons aufs Feld bekommt und wieder nicht ausrasten kann. Was euch einen weiteren Turn gibt, dann vielleicht wieder eine Antwort auf die nächste Melfi zu haben. Also deswegen, das verzögert das Ganze schon sehr gut. Und etwas zu verzögern gegen diese Lycaon-Decks ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache.
Ja, weil die Lycan-Decks vor allem wirklich nur dann, also sag ich mal so, gefährlich werden oder interessant werden, wenn sie halt wirklich schaffen, im ersten Zug schon bei Lycans rauszumachen, weil da machen sie wirklich Plus, also Mana-technisch auch. Und wenn sie das halt nicht haben, wenn du sie halt eben auf Turn 2, Turn 3 verschränkst, dann machen die halt fast nichts, beziehungsweise dann kannst du einfach dein Zeug durchziehen, was du möchtest. Und von dem her, ja,
Das kann
diese
dich halt dann
Verspätung
schon
von
wieder in
denen.
eine gute Position bringen, ja.
Genau.
Also es reicht ja zum Beispiel, wenn ihr es dann hinbekommt, dass ihr den generischen Lycian-Play damit aufhaltet und dann vielleicht eure Plays durchbekommt, die ihr gerne durchbekommen würdet. Also selbst wenn ihr selber ein Lycian-Deck spielt, dann vielleicht mit Vizien Gruß Ballester, damit ihr einfach nur die Turn 1 Antwort auf den generischen Lycian-Play habt, dann könntet ihr in eurer Runde, weil er ausgetappt ist, gemütlich euren Lycan-Play durchziehen. Also solche Argumentationen gibt es eben. Und deswegen sage ich so, eine Economicon Barrier auf die Melfi ist im Early Game auf jeden Fall eine gute Sache. Im späteren Spielverlauf, wenn er dann die Lycans auf dem Feld hat, ist es nicht mehr so gut. Wobei die Economicon Barrier dann gegen die Precious auch sehr gut ist. Weil er versucht ja dann über die Precious dich zu töten. Und weil er holt dann mit Prisha, holt X irgendwas rein und produziert damit ein sehr großes Feld, mit dem er dich schnell töten kann. Und auf diesen Grund hin gesehen ist ein Economicon Barrier auch im späteren Spielverlauf gegen diesen Play gut, gegen die Melfi wahrscheinlich dann nicht mehr so effektiv.
Man klaut ihm
Dann
immer noch zwei Mana, wenn das mit der Melee
richtig,
aktiviert.
genau,
Also in
ja,
seinem
natürlich.
Zug. Also von dem her.
Und eine Handkarte, weil er verliert ja die Drawability von
Ja,
Melfi.
aber du verlierst auch die Handkarte. Deswegen sagen wir, es ist einfach ein Austausch. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, natürlich, also gegen die Prisha kann man sich da immer noch gut aufheben, weil dann braucht er wieder einen Counter gegen das. Und ansonsten, ja, ich möchte eine Prisha spielen. Nicht so, ja, dann probiere ich mal das. Leg's mal rein für ein schwarzes. Und schau, ob du jetzt was dagegen machen kannst, weil wenn nicht, dann hast du halt eine Prisha an Bord. Okay.
Genau.
Die schließt halt das Spiel noch nicht, sondern.
Und dann sind wir bei der Sache natürlich, das Lycion-Deck bezieht sich auf die Lycions. Bedeutet, wenn ihr wieder Zusatzremoval habt, ist es auch wieder ziemlich gut dagegen. Ihr müsst halt bloß schauen, dass wenn ihr die Lycions durchbekommen habt, dann wird es halt für dich selber schwieriger, wirklich einen Zusatzremoval dann wieder zu spielen. Es gibt noch eine andere Karte, die man gegen Lycion-Decks auch sehr gut spielen kann, und zwar dadurch, dass man die Turn 1 auch relativ konstant durchbekommt, ist es nämlich der Mond, der blaue Mond, den du über den 3-Mana-Spell reincheaten kannst. Der sagt, dass du per Ankunft eine Namen, Kartennamen sagst, der nicht Zauberstein, nicht Verstreck, also nicht Herrscher ist. Und der kann die aktivierten Fähigkeiten nicht mehr benutzen. Also das bedeutet, das ist sehr gut noch gegen die Lycan-Decks, aber kann man halt dann wirklich dann selber wieder nur gut spielen, wenn man dann mit Melfi und Fizing oder sowas spielt, also so, wenn man selber wieder so eine Art in diese Richtung Deck spielt.
Ja.
Ja,
Was haben wir
mehr kann
jetzt, was, genau,
ich.
wohl vor allem,
Ja.
welche haben wir noch nicht abgedeckt? Zur Überlegung habe ich hier nicht.
Nee, sonst haben wir eigentlich nicht mehr viel offen. Es gibt halt dann natürlich noch so ein paar Random Decks, in Anführungszeichen, wo ich jetzt sage, kann man drüber reden, weil zum Beispiel Mikage hat ein paar coole Karten bekommen. Der könnte jetzt so eine Art Slow Control spielen, weil er jede Runde durch Alvarez, also wenn Turn 1 der Alvarez ausspielt, kann er den ersten Token opfern, eine Karte ziehen, kann die Runde drauf den Token opfern, eine Karte ziehen. Also der kann sehr gut Ressourcen-Management betreiben, plus kann er eben, wenn er das Ganze macht, hat er dann auch gleich mal wegen minus 200 Attack auf dem Board gegen Bahamut auch eine gute Karte wieder. Also solche Decks gibt es natürlich auch, aber das sind jetzt ja keine Sachen, wo ich sage, da gibt es spezielle Sideboard-Karten dagegen.
Welches Deck war jetzt mal? Ich habe jetzt einfach nicht
Mikage
mitbekommen.
selber.
Ach
Mikage.
so, mit minus 2. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, weil
Genau.
das haben wir im Testen auch nochmal gehabt. Das war eigentlich ein ganz nettes Deck. Auch so mit dem Nachkommen. Also, war überraschend gut, für das, was wir mit Kage zuerst zugestanden haben. Aber ja, weiß nicht, ob das jetzt wirklich wer spielen wird, spielen möchte. Aber wenn man möchte, natürlich kann man es gerne machen. Und ja, da haben
Genau.
wir jetzt auch zu wenig noch gehabt. Auch Celeste ist jetzt nicht wirklich viel zum Testen gekommen, aber da haben wir einfach gesagt,
Habe ich gestern
es.
getestet?
Okay, aber was meinst du so? Also der erste Gedanke war ja von uns, dass es einfach, du kannst, wir haben schon gesagt, du kannst die Mariabella nicht so ganz gut ausnutzen meistens, weil es ja nur die erste Aktivität geht und nicht eine ausgesuchte. Dann die Zusätze, mit denen du den Plus machen möchtest, gehen teilweise drauf. Und einfach, weil Celeste auch so ein bisschen langsamer ist, wenn der Gegner einfach eine grüne Witch spielt, dann kann er dir jedes Mal deinen Dings, wo du halt viel ausholen möchtest, einfach aufhalten mit einem grünen Mana. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es kamen jetzt einfach noch ein paar Sachen rauf, die Celeste noch mal ein bisschen schlechter gemacht haben.
Genau, und dann, damit hast
Ja.
du schon alle Punkte angesprochen. Das Deck ist einfach im aktuellen Format viel, viel zu langsam. Wenn es, ich glaube auch nicht, dass wir Celesta in diesem New Frontiers, in diesem Cluster oder im nächsten New Frontiers noch groß Beachtung schenken müssen. Also wenn es natürlich im nächsten Set irgendwas kommt, was Celesta einen sehr starken Push gibt, dann können wir darüber reden, aber wenn jetzt keine neuen Karten mehr für das Celesta-Deck selber kommen, bezweifle ich sehr stark, dass Celesta da irgendwie noch groß mithalten kann. Leider. Genau, ansonsten, das Velsa-Deck haben wir ja auch schon so ein bisschen mit abgesprochen, genauso wie das Lilias-Deck. Man kann jetzt noch den alten Wolfgang noch schauen, der ist halt immer noch einfach ein Cthulhu-Deck. Gegen den sind wir immer noch mit denselben Waffen gewappnet, wie wir schon beim letzten Cluster gesprochen haben, weil er eigentlich nichts Neues dazu bekommen hat, bis auf den Abdul aus dem 2.5er Set. Ansonsten gibt es nichts mehr, wo man jetzt sagen kann, da muss man sich wirklich drauf vorbereiten. Also die Decks, die wir jetzt gesagt haben, das sind so die Deck-to-Beats, auf die man sich auf jeden Fall vorbereiten muss, die man so im Hinterkopf haben sollte. Weil zum Beispiel der Benny und ich, wir fahren nächste Woche am Wochenende, also am Freitag nach Parma. Der Karl, der Adrias und der Lars, die kommen auch mit. Also wir werden fünf deutsche
Cool.
Spieler auf dem GP sein. Ich weiß nicht, ob noch andere kommen, aber von denen weiß ich zumindest, dass sie mitkommen. Und das sind auf jeden Fall so die Decks, wo ich sage, die sind relevant, die kann man überlegen und genau.
Ja, nachdem ich ja keine Zeit habe, wird es wahrscheinlich von Österreich wahrscheinlich keiner kommen. Weil Sascha hat dann auch gesagt, okay, wenn ich halt nicht mitkomme, dann wird es halt mit der Fahrt wahrscheinlich blöd. Jetzt weiß ich nicht, Reinrich könnten sich ja vielleicht Sascha und Christian zusammensprechen, aber ich weiß nicht, ob sie es getan haben oder ob sie es dann machen würden. Oder dann auch sagen, ja, okay, dann ist halt jetzt einfach momentan noch nicht gewesen, so eine Art. Aber ja, weil wir haben es auch letztens mal gesagt, ich würde echt mal ganz gerne, weil ich jetzt auch teilweise die Zeit dann habe im Sommer, hoffentlich irgendwann einmal, wenn im Sommer was wirklich gibt. Aber momentan schaut es ja nicht ganz so gut aus, dass man vielleicht, wenn man wirklich so ein Turnier hat, dass man vielleicht noch ein, zwei, vielleicht sogar 3 Tage davor oder danach irgendwie anhängen kann, und dann einfach mal wirklich auch den Ort, wo man hingefahren ist, mal betrachten kann. Weil wir haben es halt echt fast nie geschafft. In Japan natürlich haben wir uns eben genau diese Zeit gegönnt. Das wäre genauso, wie wenn ich nach Japan geflogen wäre und dann direkt wieder zurück, was ja auch einfach sinnlos wäre. Dann nimmt man sich dann schon doch vielleicht die Zeit, was wir eigentlich sonst aber nie geschafft haben, was eigentlich echt traurig ist. Aber ja, also ja, von dem her, ich glaube, von Österreich kommt keiner. Also schaut's, was ihr zahlen bekommt dort.
Genau. Okay, damit wären wir dann am Ende vom heutigen Podcast schon wieder angelangt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.